Erschreckendes Eingeständnis. Jetzt wissen wir, wie gleichgültig RKI und Paul-Ehrlich-Institut beim Sterben der Geimpften wegschauten. Terrorgruppe oder konstruierte Gefahr, das wissen wir wirklich über die sächsischen Separatisten. Und Trump oder Harris, wie der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl auch unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wenn ein Beamter rechtswidrige Anordnungen erhält, hat er die Pflicht zum Einspruch, zur sogenannten Remonstration. Ansonsten ist er persönlich haftbar. Das gilt auch für die Mitarbeiter von Robert Koch und Paul Ehrlich Institut. Doch kein einziger davon kam seiner Pflicht zum Einspruch nach. Von der Corona-Zeit an bis heute. Das zeigt eine parlamentarische Antwort, die auf 1 vorliegt. Datenanalyst Tom Lausen weist darauf hin, dass auch die verantwortlichen führenden Köpfe von Paul Ehrlich und Robert Koch Institut, namentlich Klaus Tschikutek, Brigitte Keller-Stanislawski, Lothar Wieler und Lars Schade, persönlich haften. Doch trotz tausender bekannter Impftoter erhob niemand von ihnen Einspruch. Wörtlich sagte Lausen exklusiv gegenüber auf 1.
Wenn das Paul-Ehrlich-Institut seiner Pflicht nach dem Arzneimittelgesetz und auch nach den EMA-Richtlinien nicht nachkommt und die Sicherheitsüberwachung von neu und bedingt zugelassenen sogenannten Impfstoffen nicht erfüllt, dann gilt es ja auch für die Beamten im Paul-Ehrlich-Institut, und das ist ja kein Institut im klassischen Sinne, sondern eine Oberbehörde, also nicht nur eine Behörde, sondern eine Oberbehörde. Und da haben Sie natürlich auch Beamte sitzen, die, wenn Sie rechtswidrige Handlungen antreffen, beispielsweise tausende Impfnebenwirkungen, die gar nicht bearbeitet worden sind, weil einfach zu wenig Personal da ist, einfach liegen zu lassen und so zu tun, als seien die Impfstoffe dennoch sicher, ohne zu wissen, was sich in dem Haufen der unbearbeiteten Nebenwirkungsmeldungen oder Todesfallmeldungen oder schwerwiegenden Nebenwirkungsmeldungen befindet, ist ein Hasardeurskunststück, das natürlich von den Beamten moniert werden müsste. Normalerweise hätten die bei ihren Vorgesetzten remonstrieren müssen und sagen müssen, Herr Tschikutek, so machen wir das nicht. Oder Herr Tschikutek selbst, der das ja gewusst hat, hätte remonstrieren müssen. Oder man hätte schon alleine, weil der Präsident gar nicht für genügend Personal gesorgt hat, um diese Nebenwirkung überhaupt sichtbar zu machen, hätte auch Herr Tschikutek remonstrieren müssen, meines Erachtens.
Seit seiner Gründung hat auf 1 die Namen der Corona-Täter immer wieder genannt. Und auch heute sorgt unsere Arbeit dafür, dass die Verbrechen von Lockdown, Maskenpflicht und Impfzwang nicht vergessen werden und die Verantwortlichen eines Tages vor Gericht stehen. Damit wir diese wichtige Arbeit fortsetzen und sogar ausbauen können, brauchen wir Ihre Spende. Wie genau Sie helfen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv-unterstützen. Haben Deutschlands Sicherheitsbehörden eine gefährliche Terrorgruppe zerschlagen oder doch nur eine erneute rechte Gefahr konstruiert? Die Festnahme von Mitgliedern der, wie es offiziell heißt, Vereinigung Sächsische Separatisten wirft vor allem Fragen auf. Denn nach Auf-1-Informationen wirft die Bundesanwaltschaft den Beschuldigten bislang keine konkreten Planungen für einen Anschlag oder Umsturz vor. Stattdessen sollen sich die Mitglieder der Gruppe auf einen Zusammenbruch der Bundesrepublik an einem, Zitat, zeitlich noch unbestimmten Tag X vorbereitet haben. Dafür hätten sie unter anderem Nachtmärsche durchgeführt und militärische Kleidung besessen. Personen im Umfeld der Festgenommenen zeigten sich gegenüber unserer Redaktion überrascht von den Anschuldigungen der Behörden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft sind 4 der Verdächtigen Jugendliche oder Heranwachsende. Der Älteste sei nach der Informationen der Nachrichtenagentur dpa 25 Jahre alt. Am Morgen hatten die Sicherheitsdienste in Deutschland und Polen insgesamt 8 Verdächtige festgenommen. Zudem gab es Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich. An der Aktion beteiligt war nach Darstellung der Bundesanwaltschaft auch der polnische Geheimdienst. Die Wirtschaft stagniert und die Arbeitslosigkeit steigt. Dennoch will ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher die Arbeits- und Ersetzungsmigration nach Österreich weiter ankurbeln. So sollen demnächst die bürokratischen Anforderungen der sogenannten Rot-Weiß-Rot-Karte weiter gesenkt werden. Der Fokus liege dabei auf Drittstaaten wie den Philippinen, Indonesien, Brasilien, Kosovo und Albanien. Auf 1 hat zu diesen Plänen exklusiv bei der Gewerkschaft Wider und den Freiheitlichen angefragt. Diese reagieren mit deutlicher Kritik. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakovic weist etwa darauf hin, dass gerade unter Ausländern die Arbeitslosigkeit überproportional steige. Wörtlich sagt sie, die neoliberalen Träumereien von immer mehr und immer billigeren Arbeitskräften aus der ganzen Welt müssen endlich ein Ende haben. Auch Gewerkschaftsboss Roman Hebenstreit äußert sich nicht minder drastisch. Er sagt wörtlich, es geht nicht an, dass sich ein Minister hinstellt, von haarsträubender Arbeitslosenentwicklung berichtet und gleichzeitig verkündet, man kann jetzt effizienter neue Arbeitskräfte aus Drittstaaten holen. Anstatt, Zitat, Begehrlichkeiten nach billigen Arbeitskräften zu befriedigen, müsse man zunächst die Arbeitslosigkeit im Land bekämpfen. Die FPÖ fordert in diesem Zusammenhang gegenüber auf 1 gezielte Umschulungen und Ausbildungen in Zusammenarbeit mit den Betrieben. Darüber hinaus müsse laut Belakovic auch das, Zitat, Abnicken der wirtschaftszerstörenden EU-Politik ein Ende haben. Für das europäische Medienkartell ist die linke Demokratin Kamala Harris bereits neue US-Präsidentin. Sie wird Europa und die Welt retten, sind sich die Journalisten einig. Ebenso einig sind sie sich darüber, dass unter dem Republikaner Donald Trump die USA im Chaos versinken würden. Auf 1 Auslandsexpertin Cornelia Kirchweger schätzt ein, wie die Wahl ausgehen und was das für Europa bedeuten könnte.
Ich tippe trotzdem auf Trump, wobei laut Umfragen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, was ich nicht glaube. Ich halte mich ja an die Wetten und bei den Wetten liegt der Trump mit 57% sehr weit vorne gegenüber 45% Kamala. Das ist der Stand 4. November. Aber es ändert nichts daran, dass es, wie gesagt, eine Schlammschlacht bis zuletzt wird. Die Kamala beschimpft jetzt neuerdings den Trump jeden Tag als Nazi und als Diktator und als Aufrührer und Aufständischer. Und weil sie sonst nichts vorzuweisen hat.
Was würde denn Trump oder Harris jeweils für Europa bedeuten?
Für Europa sehe ich nicht die großen Vorteile, weil Kamala wird ihre Klimadiktatur, ihre Gesundheitsdiktatur fortsetzen. Sie wird die neue Weltordnung vorantreiben. Sie hat dann eine gute, starke Achse mit Brüssel. Da ist ja auch nur, da sitzt ja auch nur ein linker Haufen. Und sie wird auch den Anti-Weißen-Rassismus weiter vorantreiben. Sie wird die Gesellschaft spalten, eine sozialistische Wirtschaft einführen, die Geschlechter neutralisieren und so weiter und so weiter. Der Ukraine-Krieg wird natürlich andauern, weil hinter ihr steht unter anderem auch die Rüstungslobby, aber auch hinter Trump. Und wenn Trump betrachtet die EU als Organisation, als Businesspartner, und er hat sich einst lustig, gerade jetzt vor kurzem lustig gemacht über die liebe nette EU mit ihren kleinen Mitgliedstaaten, die keine Autos von den USA kaufen. Und das wird er jetzt unterbinden, indem er Zölle auf die Exporte der EU hochsetzen wird. Außerdem hat er sich einige Male, und da bin ich sehr hellhörig geworden, gerühmt, I killed Nord Stream 2. Also er hat Nord Stream 2 gekillt und er hat tatsächlich schon 2019 Scholz mit Sanktionen gedroht, sollte Nord Stream 2 in Betrieb gehen. Und wie man weiß, hat ja Scholz dann die Zertifizierung des Nord Stream 2 Stranges nicht mehr durchgehen lassen, bevor dann das ganze Ding in die Luft geflogen ist. Also Trump betrachtet Europa als Businesspartner und er wird aus meiner Sicht Europa auch den Ukraine-Krieg umhängen, nämlich finanziell und auch militärisch. Das heißt, Europa muss aufrüsten, weil er sagt ja auch immer, ich verteidige nicht Europa über die NATO und Europa schmeißt dann den Russen das Geld für ihr Gas in die nach.
Das heißt, die Perspektiven für Europa sind wirtschaftlich aber auf sehr, sehr düster eigentlich. Zölle würden der europäischen Industrie wahrscheinlich den Rest geben, die ja ohnehin schwer angeschlagen ist. Und Nord Stream, diese Aussagen sind ja eigentlich immer Joe Biden
Ja, aber Trump war ganz klar gegen diese Öl- und Gaslieferungen aus Russland. Er will sein Flüssiggas verkaufen. Und jetzt, seit die Kamala Harris ihre Klimadiktatur ausgerufen hat, brauchen die Amerikaner aber das Flüssiggas. Da hat dann Biden ihm gesagt, er wird überlegen, ob da weiter exportiert wird, während die EU schon fleißig die Flüssiggashäfen gebaut hat. Also für Amerika möchte ich sagen, ist Trump wieder besser. Er ist ein Nationalist, er möchte Amerika wieder groß machen, MAGA, Make America Great Again. Er will die Arbeitsplätze im Land erhalten. Er hat gerade jetzt nach Mexiko eine Botschaft geschickt, wenn die nicht aufhören, die illegalen Migranten in die USA zu lassen, dann wird er auf alles, was die Mexikaner nach USA exportieren, 25% Zoll erheben, wenn notwendig bis zu 100%. Und was noch Trump sicherlich stoppen wird, ist die massenhafte illegale Migration ins Land. Die Kamala nicht. Die wird die Türen weiter aufmachen. Die braucht ein neues Wahlvolk.
Laut Cornelia Kirchweger müsse Europa einen eigenen Weg finden. Wie genau, das sehen Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Und wie die Wahlen in den USA ausgehen, erfahren Sie natürlich auch bei Auf1. Wir berichten die gesamte Nacht über die Auszählung und erste Reaktionen im Live-Ticker unter www.auf1.tv und auf Telegram. Sobald sich der Sieger abzeichnet, versorgen wir Sie mit ersten Hintergründen und Einordnungen. Viele Deutsche und Österreicher hoffen, dass ein Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl die sofortige Beendigung des Ukraine-Konflikts bedeutet. Denn genau das hatte der republikanische Kandidat versprochen. Innerhalb von 72 Stunden wollte er für ein Ende der Kämpfe sorgen. Doch es gibt auch Zweifler. Einer davon ist der Journalist und Buchautor Patrick Barb. Warum er nicht an einen schnellen Frieden glaubt, wenn Trump wiedergewählt wird, erläutert er im Interview mit Nachrichtenchef Martin Müller-Mertens.
Im kommenden Monat, in wenigen Tagen, sind Präsidentschaftswahlen in den USA. Jetzt, während wir hier zusammensitzen, kennen wir den Sieger nicht, aber vieles deutet darauf, dass Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt. Und er hat versprochen, den Ukraine-Krieg innerhalb von 72 Stunden zu beenden. Wenn wir 72 Stunden jetzt mal nicht wörtlich verstehen, sondern als eine Chiffre für einen relativ schnellen Weg zu einem zumindest Waffenstillstand. Hoffen Sie auf Trump?
Ich bin skeptisch. Ich bin deswegen skeptisch, weil ich darin viel Wahlkampfgetöse sehe und weil ich weiß, dass sowohl die Wahlkämpfe der Demokraten als auch der Republikaner, also von Trump, auch von der Rüstungsindustrie der Vereinigten Staaten bezahlt werden. Elon Musk investiert in Trump, aber Elon Musk verdient auch durch die Starlink-Satelliten, die das Gefechtsfeld im ukrainischen Raum abschatten und beobachten. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Einfluss der amerikanischen Rüstungsindustrie, die in diesem Krieg Milliarden verdient, viel zu groß ist, um diesen Krieg schnell beenden zu können als Präsident. Meine Perspektive ist, dass Trump einmal im Amt den Krieg europäisieren wird, noch schneller als es Biden versucht. Das heißt, die Europäische Union, die Staaten Europas, sollen stärker in die Kosten, aber auch in die militärische Pflicht eintreten. Mit allen Folgen, die das dann hat. Das bedeutet Hochrüstung auf Kosten der Sozialetats. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass die Länder der Europäischen Union, allen voran die Bundesrepublik Deutschland als größter Nettozahler, die Kosten des Krieges, die Kosten der Wiederaufrüstung und den Wiederaufbau werden schultern müssen. Und nach meinen Berechnungen wird es sich hier um eine mehr als eine Billion Euro handeln.
Das vollständige Interview rund um den Ukraine-Konflikt mit Patrick Barb sehen Sie auf www.auf1.tv. Was bedeutet der Ausgang der Präsidentschaftswahl für die Meinungsfreiheit in den USA und dem Rest der Welt? Der amerikanische Schriftsteller und Politanalyst Scott Greer ist sich sicher. Kamala Harris würde im Falle ihres Sieges Elon Musk und andere Tech-Unternehmen mit Hilfe der Staatsgewalt zur Zensur zwingen. Doch im Falle eines Sieges von Donald Trump könnten die Rufe nach Zensur und Einschränkungen in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Europa, noch lauter werden.
Nach einem Sieg von Harris wird man hart gegen Elon Musk und viele dieser großen Tech-Unternehmen vorgehen, um sie zur Zensur zu zwingen. Sie sind wirklich krank. Sie mögen Elon Musk nicht. Elon Musk ist im Vergleich zu Trump Feind Nummer zwei und sie wollen gegen ihn und die sozialen Medien wirklich hart vorgehen. Es wird also mehr Zensur geben, wenn Kamala gewinnt, als wenn Trump gewinnt, zu Europa. Damit bin ich nicht so vertraut. Ich könnte mir vorstellen, dass die europäischen Regierungen im Falle von Trumps Sieg Angst haben, dass ähnliche Dinge in Europa passieren könnten. Sie werden also noch mehr Online-Zensur fordern. Ich denke, dass es in Europa im Falle eines Sieges von Trump mehr Rufe nach Zensur geben würde. Aber in Amerika, wenn Trump gewinnt, werden sie nicht mehr zensieren. Viele dieser Tech-Guys haben es satt, die Befehle der Demokraten auszuführen, weil sie glauben, dass die Demokraten nicht gut für das Geschäft sind und nicht und eigentlich viel schlechter für die Wirtschaft als die Republikaner. Und sie haben nichts davon gehabt, dass sie Joe Biden 2020 geholfen haben zu gewinnen. Sie wollen nicht zu dieser Zensur zurückkehren, es sei denn, der Staat setzt seine Waffen gegen sie ein. Wenn also Trump gewinnt, werden sie den derzeitigen Stand von mehr freier Meinungsäußerung im Internet beibehalten. Aber wenn Kamala gewinnt, wird sie auf jeden Fall die Regierungsgewalt nutzen, um gegen diese Unternehmen vorzugehen.
Welche Rolle die alternativen Medien im US-Wahlkampf gespielt haben und welchen Ausgang Scott Greer für wahrscheinlich hält, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Die Warnungen des deutschen Inlandsgeheimdienstes vor einer russischen Desinformationskampagne in sozialen Medien waren anscheinend selbst eine Falschnachricht. Jedenfalls mit Blick auf Sachsen-Anhalt. Die dortigen Aufsichtsbehörden haben keinerlei Anhaltspunkte für Versuche Moskaus, über Plattformen wie X oder TikTok Einfluss auf die öffentliche Meinung zu nehmen. Dies geht aus einer parlamentarischen Antwort des Innenministeriums in Magdeburg hervor, die auf eins vorliegt. Wörtlich heißt es in dem Schreiben, die Medienanstalt Sachsen-Anhalt hat seit 2022 Meldungen oder Hinweise über Desinformation nicht erhalten. Ihr wurden auch keine Fälle von anderen Landesmedienanstalten abgegeben, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen. Bei der Präsidentschaftswahl in Moldau konnte sich die globalistische Kandidatin Maya Sandu offenbar nur durch massive Beeinflussung durchsetzen. Wie jetzt bekannt wurde, standen für mehrere hunderttausend moldauische Gastarbeiter in Russland nur rund 5000 Wahlzettel zur Verfügung. Gleichzeitig waren lediglich zwei Abstimmungslokale geöffnet. Beide befanden sich in Moskau. Dagegen waren für moldauische Gastarbeiter in der Europäischen Union insgesamt 230 Wahllokale geöffnet worden. Sandu hatte die Stichwahl am Sonntag nach offiziellen Angaben mit 55% gewonnen. Ausschlaggebend für das Ergebnis waren die Stimmen der Auslandsmoldauer in der EU, die mehrheitlich für die Amtsinhaberin stimmten. Innerhalb des Landes konnte sich der als pro-russisch geltende Kandidat Alexander Stoyanoglu mit 52% durchsetzen. Maya Sandu gilt als Vertraute des Netzwerks Open Society Foundations. Deren Chef Alexander Soros bezeichnete sie nach einem gemeinsamen Treffen als, Zitat, engagierte Reformerin. Die Österreicher sehen den Islam zunehmend kritisch. Was genau sie nun von den Behörden erwarten, erfahren sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, ist nach wie vor von der Rechtsprechung aus der Corona-Zeit überzeugt. In einem Interview mit der Rheinischen Post sagte sie, die Richter hätten damals, Zitat, absolut richtig gehandelt. Außerdem sagte sie wörtlich, dieses Gerede, man könne gar nichts mehr sagen in Deutschland, ist aber eher eine subjektive Wahrnehmung. Die Zahl der Rentner, die direkt in das Sozialsystem einwandern, nimmt immer weiter zu. Ende 2023 hatte bereits jeder dritte Empfänger von Grundsicherung im Alter eine ausländische Staatsangehörigkeit. Dies ergab eine Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten René Springer. Damit hat sich die Zahl der ausländischen Grundsicherungsempfänger seit dem Jahr 2015 beinahe verdoppelt. In Deutschland haben seit Jahresbeginn 384 Apotheken schließen müssen. Dies ergab eine Erhebung der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände. Im Jahr zuvor war der Apothekenbestand im selben Zeitraum bereits um 335 Filialen geschrumpft. Bei diesem Wert handelte es sich bereits um den niedrigsten Stand seit 1970. Israel hat die Vereinten Nationen offiziell über die Umsetzung des beschlossenen Arbeitsverbots für das Palästinenserhilfswerk UNRWA informiert. Da Israel die Grenzübergänge zu den Palästinensergebieten kontrolliert, ist es der Hilfsorganisation damit de facto nicht möglich, im Gazastreifen und im Westjordanland tätig zu sein. Israel begründet den Schritt mit einer angeblichen Beteiligung von UNRWA-Mitarbeitern an den Terrorangriffen vom 7. Oktober. Der UN-Sicherheitsrat hat Israel für das Verbot gerügt. Österreichs Bevölkerung steht dem Islam immer kritischer gegenüber. Laut einer aktuellen Umfrage von Unique Research sind 76% der Österreicher der Meinung, dass die Behörden Moscheen stärker überwachen sollten. 61% sind außerdem der Meinung, dass die Alpenrepublik den Zuzug von Muslimen stärker regulieren sollte.
Wie viele Personen werden eigentlich durch den deutschen Verfassungsschutz überwacht? Um diese parlamentarische Anfrage des Bundestagsabgeordneten Jan-Wenzel Schmidt nicht beantworten zu müssen, hat die Ampelkoalition eine durchaus kreative Lösung gefunden. In der Antwort heißt es, dass der Begriff beobachtet zu unbestimmt sei, um Auskunft zu erteilen. Denn, Zitat, es könnten etwa Personen erfasst sein, die im Rahmen von Observationen gesehen werden. Gemeint sind damit offenbar Unbeteiligte. Immerhin teilte die Bundesregierung mit, dass der Inlandsgeheimdienst Anfang dieses Jahres über 4 Millionen personenbezogene Einträge gespeichert hatte. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.